Ja, ich möchte heute über ein sehr interessantes Thema sprechen, Römer Kapitel 1 und ja, bis Vers 3 können wir schon mal aufschreiben, bis Kapitel 3 so einigen Abschnitt. Wenn wir uns überlegen, wie können wir Gott begegnen, dann brauchen wir erstmal grundsätzlich eine Offenbarung über Gott, damit wir ihn erkennen. Wer ist Gott? Welchen Charakter hat Gott? Welche Eigenschaften hat Gott? Ja, selbst, ja, wir hatten auch die letzten Wochen schon öfter darüber nachgedacht, verschiedene Aspekte betrachtet von dem Wesen Gottes. Ja, da hatten wir auch festgestellt, Gott ist eben nicht nur einfach irgendwie eine Energie, sondern er hat Energie. Ja? Gott ist nicht die Schöpfung, sondern er ist der Schöpfer. Glauben, dass Gott eine Person ist. Und deswegen wird er uns auch hier in dem Wort Gottes vorgestellt. Und wenn wir ihn jetzt kennenlernen wollen, dann muss er uns offenbaren, wie er überhaupt ist. Aber um mit diesem lebendigen Gott eine Beziehung zu haben zu können, brauchen wir auf der anderen Seite auch ebenso eine Offenbarung über uns selbst. Wie sieht denn Gott uns Menschen? Das ist doch auch entscheidend, um dass hier zwischen Gott und mir eine freundschaftliche Beziehung entstehen kann. Ich möchte das mal auch so vergleichen. Wenn ein junger Mensch jemand anderes anfängt zu lieben, ja. Ach, der oder die sieht ja toll aus, ja. Dann beobachtet man die Person, ja. Das schöne Mädchen, ja. Beobachtet man die, wie verhält sie sich, was macht sie, ja? Man erforscht ja, wie diese Person ist. Man will ja mehr kennenlernen über sie, ist ja ganz natürlich. Aber damit da eine Beziehung entstehen kann, muss ich auch wissen, was denkt denn die Person über mich? Sonst wird da keine Beziehung entstehen. Wenn ich dann diejenige frage, ja, sag mal, ich liebe dich, wie du bist so toll. Und wenn ich sage, nö, aber ich dich überhaupt nicht, ja, ich finde, du bist ein Schnösel oder sonst wer, ja, dann merken wir, da wird es nicht funktionieren, da wird keine Beziehung entstehen. Deswegen ist es auch wichtig, dass man sich selbst auch richtig einschätzt. Jetzt auch gegenüber Gott. Mit welchen Augen sieht Gott mich? Oder noch ein anderer Vergleich. Man kann eine Person vielleicht gut kennen, aber trotzdem was Böses vorhaben. Ja? Ein Dieb, der versucht, dich vielleicht auch kennenzulernen. Er beobachtet dein Haus lange Zeit und dann, ja, wann geht er dann aus dem Haus? Mit wem trifft er sich? Oder man schleicht sich ein und befreundet sich mit ihr oder so und missbraucht sein Vertrauen. Und dann im richtigen Moment raubt man ihn aus. Ja. Also merkt man, es ist alles möglich. Deswegen ist beides wichtig. Die Eigenschaft über Gott und über mich selbst. Ja. Und auch im Zwischenmenschlichen muss beides stimmen. Ja. Dass man nicht jetzt von einem anderen Menschen ausgenutzt wird oder missbraucht wird. Ja. Ist also ganz wichtig, um dass eine Beziehung entstehen kann. Deswegen heute möchte ich uns jetzt mit dem Thema beschäftigen, wie denkt jetzt Gott über mich, über jeden Einzelnen von uns. Wenn wir schon ihn wenn wir schon sehen, wie Gott ist, welche Eigenschaften er hat. Ja? Lasst uns lesen mal in Römer ab Vers 18. Da heißt es, denn Gottes Zorn wird vom Himmel her offenbar über alles gottlose Wesen und alle Ungerechtigkeit der Menschen, die die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten. Ja, die Ungerechtigkeit der Menschen. Durch die Geschichte hindurch hat Gott ganz deutlich seinen Zorn gegenüber die Sünder offenbart. Über die Adam und Eva wurden aus dem Garten Eden vertrieben. Seit dieser Zeit herrscht, ist Krankheit, Angst und Tod in dieser Welt. Ja, wenn man auf eine Beerdigung geht, zeugt jedes einzelne Grab von Gottes Gericht. Ja. Jemand, der auf Friedhof verwaltet, ja. Du bist tagtäglich damit konfrontiert. Ja. Adam und Eva hatten enge Gemeinschaft mit Gott. Als sie sich gegen Gott entschieden, wurden sie getrennt von ihm. Und die ganze Menschheit ist in Sünde gefallen und von Gott getrennt. Ja, so wurde die ganze damalige Welt auch mit Wasser vernichtet, zerstört. So wurde auch die Stadt Sodom und Gomorra zerstört. Gott strafte die Ägypter, weil sie Gott ungehorsam waren und die Israeliten nicht ziehen ließen. Und ebenso sehen wir auch Gottes Zorn über die unbußfertigen Menschen auch im Neuen Testament. Besonders sehen wir das in dem letzten Buch der Bibel, in der Offenbarung, dass Gott ja, über die Sünder, die nicht umkehren, ja, zornig ist. Wir lesen mal noch weiter ab Vers 19 in Römer 1. Da heißt es, denn was man von Gott erkennen kann, ist unter ihnen offenbart, denn Gott hat es ihnen offenbart. Denn Gottes unsichtbare Wesen, das ist seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit der Schöpfung der Welt ersehen aus den Werken, wenn man sie wahrnimmt, so dass sie keine Entschuldigung haben. Denn obwohl sie von Gott wussten, haben sie ihn nicht als Gott gepriesen, noch ihm gedankt, sondern sind dem Nichtigen verfallen, in ihren Gedanken und ihr unverständiges Herz ist verfinstert. Da sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht mit einem Bild gleich dem einen vergänglichen Menschen unter Vögel, unter vierfüßigen, unter kriechenden Tiere. Also hier werden allgemein gesprochen von den Heiden. Also die Bibel, ich muss erklären, die Bibel kennt, oder die auserwählten Volk, das auserwählte Volk von Gott ist ja Israel, das sind die Juden oder allgemein gesprochen von den Juden. Und alle, die nicht israelische Abstammung sind, werden in der Bibel als Heiden bezeichnet. Also so wie ich und ich weiß, ich glaube wahrscheinlich die meisten hier von uns. Oder ist hier, oder gibt es hier mal eine jüdische Abstammung? Heißt, ja. Ja, also wir sind die Heiden. Ja. Von denen spricht hier dieser Bibeltext. Die Heiden lehnten willentlich Gott und die Wahrheit ab. Die Heiden sind schuldig. Und das bedeutet, die Strafe der Sünde ist der Tod. Wir verdienen den Tod. Das ist das Problem. Wir können die Größe Gottes erkennen. Wir müssen auch sehen, wer wir eigentlich sind. Wie ist unser Zustand ihm gegenüber? Ja? Hier wird das nochmal deutlich, auch wenn wir jetzt nicht, auch wenn wir vom Ursprung die Heiden nicht die Verheißung des Alten Testamentes unbedingt kannten. Aber auch die Heidenvölker, egal wie viel sie wissen oder nicht wissen, die haben einen ganz deutlichen Hinweis auf den lebendigen Gott. Selbst wenn ich dieses Buch nicht habe oder noch nie von diesem Buch von der Bibel gehört habe, haben wir einen Beweis, dass es Gott, den lebendigen Gott, gibt. Und das sehen wir hier an der Schöpfung, an den Wundern, die uns Gott zeigt. Hier, wie so Kakteen in der Wüste, wo es total trocken ist, trotzdem blühen Kakteen. Ja. Oder hier, vor vielen Jahren habe ich mal hier diese Mammut-Trees auffotografiert in Kalifornien. Riesenbäume, ja. Wahnsinn, was alles durch so einen kleinen Mini-Samenkorn wachsen kann. Ja? Über 1000 Jahre oder so sind diese Bäume alt. Ja? Das beweist doch Gottes Schöpfung, ja? Oder Existenz. Oder gehen wir in die Tiefen der Meere, die Fische, ja. Und so weiter. Also da sehen wir einfach, wie wunderbar und schön Gottes Schöpfung ist. Ja? In vieler Hinsicht, ja. Auch hier, wenn man die Sonne, den Sonnenuntergang betrachtet. Ja. Die ganze Schöpfung beweist Gottes Existenz. Ja? Oder hier die Berge oder die Krönung der Schöpfung. Ja? Hier ein kleines Baby hier. Weiß nicht, ich glaube, das ist Olivia. Wie heißt es in Psalm 8? Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen, der du zeigst deine Hoheit am Himmel. Aus dem Munde der jungen Kinder und Säuglinge hast du eine Macht zugerichtet, um deiner Feinde willen, dass du vertilgst den Feind und den Rachgierigen. Wenn ich sehe die Himmel, deine Fingerwerk, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast. Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst, und das Menschenkind, dass du dich seiner annimmst? Du hast ihn wenig niedriger gemacht als Gott. Mit Ehre und Herrlichkeit hast du ihn gekrönt. Du hast ihn zum Herrn gemacht über deine Hände Werk. Alles hast du unter seine Füße getan, Schafe und Rinder allzumal, dazu auch die wilden Tiere, die Vögel unter dem Himmel und die Erde, und die Fische im Meer und alles, was die Meere durchzieht. Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen. Also sehen wir das, wie hier auch in dem Psalm 8 jetzt hier Gottes Größe uns vor Augen geführt wird. Also wir haben gelesen jetzt in dem Römerbrief, dass obwohl die Menschen Gottes Wirken sehen oder sahen, wollten sie ihm nicht die Ehre geben. Sie verloren sich in sinnlosen Gedankengängen, jede Einsicht fehlte und ihr Verstand wurde verfinstert. Jede Generation sank weiter und weiter in die dumme Vorstellung über Gott. Ja, sie machten Gegenstände zu Gott oder ihre Ideologie zu Gott oder ihr Geld zu Gott. Aber das Wesen über den lebendigen Gott ging verloren. Ja? Obwohl sie es hätten wissen können. Vers 23, die Menschen verehren Reptilien und andere Tiere anstelle von Gott. In den Gebieten von Mesopotamien, wo Abraham geboren war, verehrten sie solche Götzen. Die Ägypter beteten Dinge, die Gott geschaffen hatten, an. Verschiedene Tiere, die Sonne und den Nil. interessant ist. Und zwar, dass es auch Völker gibt, die noch nie etwas vom lebendigen Gott gehört hatten und trotzdem eine Vorstellung von einem lebendigen Gott hatten. Ein Beispiel hier in diesem Buch Ewigkeit in ihren Herzen werden verschiedene Urvölker vorgestellt. Wie dachten sie über Gott? Also Völker, die noch nie etwas von der Bibel gehört hatten. Und da wurde zum Beispiel deutlich, hier bei den Inkas, also da gab es unter den Inkas von einem der Gedanke, da heißt es, oder von einem, wie hieß der, Pachacitus oder so hieß der. Der hatte Folgendes festgestellt. Oder es gibt ein Hymnus von ihm, was niedergeschrieben wurde, dann 1575, also von den Spaniern, die solche Dichtungen oder von den Inkas gefunden hatten. Und in diesen Originalen von den Inkas, da heißt es, die mit ihnen entdeckten Überlieferungen stellten unverblümt fest, dass Pachacuti, der König, der Sonnenanbetung so hingegeben war, dass er den Inti-Tempel in Zuzoco wieder aufbaute. Ja. Später die volle Glaubwürdigkeit seines Gottes zu bezweifeln begann, dieser König. Inti kommentierte, schrieb, er fuhr aus, wie jener Himmelskörper immer einem bestimmten Pfad folgte, bestimmte Aufgaben ausführte und feste Zeiten einhält, wie ein Arbeiter. Mit anderen Worten, wenn Inti Gott ist, also Inti, so hieß, benannt sie die Sonne, warum tat er dann niemals etwas grundlegend Neues? Der König dachte weiter nach. Er bemerkte, dass die Sonnenstrahlen durch jede vorbeiziehende Wolke abgeschwächt werden können. Anders ausgedrückt, wenn Inti wahrer Gott wäre, könnte kein anderes noch geschaffenes Ding sein Licht verdunkeln oder abschwächen. Plötzlich wurde Pachacuti überwältigt von der Erkenntnis, dass er nur einen Gegenstand als Schöpfer angebetet hatte. Und da gab es sogar ein Konzil unter den Inkas, aber das konnte sich nachher nicht durchsetzen, wo sie über diese Frage gesprochen haben. Und 100 Jahre später gab es die Inkas nicht mehr. Woran wurden sie aufgelöst? Die Inkas selbst glaubten außerdem einer vagen Prophezeiung, dass Viracocha eines Tages ihnen Segen aus dem Westen bringen würde, das heißt über den Seeweg. Aber barmherzige Überbringer der frohen Botschaft, wer immer sie hätte sein können, versagten. Also diese Information, die dieser König hatte, war bevor irgendwelche Missionare dort hätten hinkommen können. Ja. Merken wir, wie Gott auch den Heidenvölkern es ins Herz gelegt hat, dass es einen lebendigen Gott geben muss. Und deswegen haben die Heiden auch keine Entschuldigung, dass wir auch schuldig sind vom lebendigen Gott, wenn die Heiden sich nicht zu diesem lebendigen Gott hinwenden. Dann sind sie genauso schuldig. Aber was eben im Römerbrief auch deutlich wird, ist nämlich Folgendes, dass die Juden, die ja die Offenbarung Gottes besaßen, dass sie noch lange nicht, nur weil sie die Offenbarung besaßen, deswegen gerecht sind vor Gott. Wir sehen, dass auch die Juden letztendlich schuldig sind vor Gott oder schuldig geworden sind vor Gott. Also hier nochmal ab Vers 24 über die Heiden. Darum hat Gott sie in den Begierden ihres Herzens dahingegeben, in die Unreinheit, sodass ihre Leiber durch sie selbst geschändet werden, sie als Gottes Wahrheit in Lüge verkehrt und das Geschöpf verehrt, und ihm gedient haben, statt dem Schöpfer, der gelobt ist in Ewigkeit. Amen. Darum hat sie Gott dahingegeben, in schändlicher Leidenschaft, denn ihre Frauen haben den natürlichen Verkehr vertauscht mit den übernatürlichen. Desgleichen haben auch die Männer den natürlichen Verkehr mit den Frauen verlassen und sind in Begierden zueinander entbrannt und haben Mann mit Mann Schande getrieben und den Lohn ihrer Verirrung, wie es ja sein muss, an sich selbst empfangen. Und wie es für nichts geachtet haben, Gott zu erkennen, hat sie Gott dahingegeben in verkehrtem Sinn, so dass sie tun, was nicht recht ist. Voll von Ungerechtigkeit und Schlechtigkeit, Habgier, Bosheit und Neid, Mord, Hader, List und Niedertracht, Zuträger, Verleumder, Gottesverächter, Frevler, hochmütig, prahlerisch, erfinderisch im Bösen, den Eltern ungehorsam, unvernünftig, treulos, lieblos, unbarmherzig. Sie haben, dass sie solches tun, nach Gottes Recht den Tod verdient, aber sie tun es nicht allein, sondern haben auch Gefallen an denen, die es tun. Gott hat sie dahingegeben. Die Völker stehen unter dem Gericht Gottes. Die Menschen wurden versklavt zum Bösen. Sie wollten es. Gott erlaubte ihnen, ihre bösen Wünsche ihres Herzens nachzugehen. Er ließ sie laufen. Ja, dann macht das. Aber die Folgen der Sünde musst du selber tragen. Und wie heißt es auch im 2. Thessalonicher 2, da wird es auch deutlich, Vers 9, der Böse aber wird in der Macht des Satans auftreten mit großer Kraft und lügenhaften Zeichen und Wundern und mit jeglicher Verführung zur Ungerechtigkeit bei denen, die verloren werden, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, dass sie gerettet würden. Darum sendet ihnen Gott die Macht der Verführung, so dass sie der Lüge glauben, damit gerichtet werden alle, die der Wahrheit nicht glauben, sondern Lust haben an der Ungerechtigkeit. Also merken wir, die Menschen sind schuldig geworden. Und wenn sie die Wahrheit ablehnen, dann werden die Lügen nachher geglaubt. Also wir müssen eins auch feststellen. Alle Menschen sind schuldig und verdienen den Tod. Alle. Wenn wir jetzt hier bei der Aufzählung mal so denkt, ach, ich bin ja nicht so. Aber vielleicht hast du eine andere Sünde, ja? Letztendlich, irgendwo müssen wir uns da vielleicht überall wiedergefunden haben. Ja? Vielleicht hast du noch nie Ehebruch begangen, aber im Herzen bist du habgierig und verlangst da immer mehr Geld oder nach so was anderem mehr. Also da gibt es keine Ausrede. Ja, ja, hier Abschnitte wurde ja auch Homosexualität angesprochen, dass Gott das als Sünde sieht. Aber wenn man sagt, du bist homophob, ja, Moment, alle Menschen sind Sünder. Jawohl. Homosexualität ist eine Sünde, so sagt es die Bibel. Aber Habgier, Lüge, Stehlen, Unwahrheit sagen, hochmütig sein, ist auch eine Sünde. Sind wir alle verurteilt vor Gott? Ja? Letztendlich ist nicht der eine schlimmere Sünde als du. Ja? Auch wenn Sünde vielleicht unterschiedliche Folgen haben, mit sich ziehen kann. Ein Mord zum Beispiel, das hat eine unheimlich schlimme Folge. Ja? Das kann nicht wieder gut gemacht werden. Ne? Das bringt viel Leid mit sich. Aber wenn man in Gedanken mordet, dann ist man auch schon Sünder. Ja? Deswegen, alle Menschen sind schuldig vor Gott. In Römer 2 heißt es dann, darum, o Mensch, kannst du dich nicht entschuldigen, wer du auch bist, der du richtest, denn worin du den anderen richtest, verdammst du dich selbst, weil du eben dasselbe tust, wie du richtest, was du richtest. Wir wissen aber, dass Gottes Urteil recht ist, aber die, die solches tun, über die, die solches tun. Denkst du aber, o Mensch, der du richtest, die solches tun und tust auch dasselbe, dass du dem Urteil Gottes entrinnen wirst? Hier spricht Paulus auch besonders auch zu den Juden. Jetzt, wenn wir jetzt beobachtet haben, wie die Heiden sich verhalten, und die Juden tun das vielleicht nicht in dieser Art und Weise, die verurteilen jetzt die Heiden. Aber wenn die Juden, wenn die Juden anderes tun und nicht sich am Wort Gottes halten, dann sind sie auch unter dem Gesetz, unter dem Gericht Gottes. Die Mehrheit der Juden taten gewöhnlich nicht die offensichtlich bösen Dinge wie die Heiden. Aber dieselben bösen Gedanken waren auch in ihren Köpfen. Ihr Herz und ihre Wünsche waren gegen Gott. Darum mahnt uns Paulus hier, dass wir nicht selbst überheblich sein sollen, indem wir die anderen Bösen verurteilen und selber denken, ah, wir sind ja gut. Ja, ja, Gott straft die Sünde, auch die der Heiden und die der Juden. In Vers 4 heißt es, oder verachtest du den Reichtum seiner Güte? Geduld und Langmut, weißt du nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße leitet? Du aber mit deinem verstockten und unbußfertigen Herzen häufst dir selbst Zorn an auf den Tag des Zorns und der Offenbarung des gerechten Gerichtes Gottes. Gottes Gericht kommt nicht sofort. Er hat Geduld. Er wartet ab. Ja, in 2. Petrus 3, Vers 9 heißt es, der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er hat Geduld mit euch und will nicht, dass jemand verloren werde, sondern dass jedermann zur Buße finde. Ja, auch jetzt haben wir noch Gnadenzeit. Wir können noch zu Gott kommen. Und der Grund, warum Gott nicht sofort Sünde straft, ist, weil er Geduld hat. Er wartet ab. Er bietet dir eine Chance zur Umkehr. Gottes Wunsch ist, dass jeder erkennt, dass er Sünder ist und seine Vergebung braucht. Menschen, die nicht realisieren, dass sie Sünder sind, sind auch nicht offen für das Evangelium. Wenn ich auf der einen Seite denke, oh, Gott ist ein unheimlich großer Gott und ja, wir ehren ihn und loben ihn, aber nicht realisieren, dass wir seine Vergebung, seine Gnade brauchen, dann bin ich so wie ein frommer Jude, der heuchelt, ach, ich bin doch gut, ich bin doch fein, mir geht's, ich, ja. Ja, vielleicht bist du auch ein anständiger Mensch. Das will ich nicht abstreiten, ne? Vielleicht bist du besser wie der Nachbar. Kann sein. Aber wenn du, aber keiner von uns ist so in Gottes Augen so gerecht, dass wir vor Gott bestehen könnten. Gott wird das Werk aller richten. Und das sehen wir auch noch weiter. Dann kommen wir langsam zum Schluss hier im Vers 6, in Römer 2, Vers 6. Der einen jeden geben wird nach seinen Werken, ewiges Leben denen, die in aller Geduld mit guten Werken trachten, nach Herrlichkeit, Ehre und unvergänglichem Leben, Ungnade und Zorn aber denen, die streitsüchtig sind und die Wahrheit nicht gehorchen, gehorchen aber der Ungerechtigkeit, Trübsal und Angst über alle Seelen der Menschen, die Böses tun, zuerst der Juden und ebenso der Griechen. Herrlichkeit aber und Ehre und Frieden allen denen, die Gutes tun, zuerst den Juden und ebenso den Griechen. Denn es ist kein Ansehen der Person vor Gott. Also unser dickes Portemonnaie oder unser Status wird Gott nicht beeindrucken. Auch Gott richtet jeden. Zum Schluss möchte ich zusammenfassen mit vier Fragen. Warum gibt es für die Heiden keine Entschuldigung, dass auch sie Gott und seinen Willen erkennen können? Die Frage haben wir am Anfang gesehen. Die Schöpfung zeigt Gottes Größe. Selbst wenn du nichts von der Bibel wüsstest, könntest du Gott anhand der Schöpfung erkennen. Was ist das Ergebnis, wenn sie die Wahrheit über Gott beiseite schieben? Ihr Verstand wird verfinstert. Ja, man entfernt sich weiter von Gott. Und das Dritte, waren die Juden gerechter als die Heiden, auch wenn sie nicht genauso offensichtlich sündigten wie die Heiden? Nein, ganz klar. Auch sie brauchten die Erlösung. Und das Vierte, stehen alle unter dem Zorn Gottes? Wir müssten perfekt das ganze Gesetz Gottes einhalten. Aber das schafft kein Mensch. Nur einer hat das geschafft. Jesus Christus. Ja, merkt ihr, wie wichtig das ist, wenn wir davon sprechen, wie wir in der freundschaftliche Beziehung zu Gott kommen können? Dass wir zum einen ihn erkennen und uns selbst erkennen. Nur dann kann das, was ein Hindernis ist in dieser Beziehung, beseitigt werden. Und wie? Ja, das werden wir noch weiter in den nächsten Wochen hören. Dann. Ja, auch am Donnerstag in der Bibelstunde geht es über das Lamm Gottes. Ja. Deswegen ist das Evangelium, denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, ist es doch Gottes Kraft zum Heil, jedem Glaubenden, sowohl den Juden zuerst, weil sie zuerst das Wort Gottes bekamen, ja, als auch den Griechen oder den Heiden. Ja. Denn Gottes Gerechtigkeit wird darin offenbart, aus Glauben zu glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte aber wird aus Glauben leben. Davon handelt der Römerbrief. So müssen wir eben zum ersten Standpunkt feststellen. Wo stehe ich? Und dann kann als nächstes die Frage kommen, wie kann dieser Zustand jetzt verändert werden? Und deswegen, die Bibel bleibt jetzt nicht dabei stehen bei der Analyse über die Gefallenheit des Menschen, sondern sie zeigt ab Adam und Eva zeigt sie einen Erlösungsplan aus, wie dieser Zustand verändert werden kann. Und das ist das Evangelium. Das ist die frohe Botschaft. Wir müssen nicht fern von Gott bleiben. Die Beziehung zu ihm kann wiederhergestellt werden. Durch Jesus. Ja, so viel für heute. Beim nächsten Mal mehr. Amen. Amen.